Skelette von kleinen Waldtieren, von Fröschen, Mäusen, Schlangen, Baumhörnchen, Spechten und Uhus. Die fliegenden Gerippe gaben klagende, weinerliche, verzweifelte Laute von sich, die sich steigerten, je höher und lauter der hohe Ton wurde. Die gespenstischen Erscheinungen formierten sich zu einem einzigen Strom, wie von einer fernen Macht dirigiert. Ein weiteres, ein schlürfendes Geräusch mischte sich in die Kakophonie, die immer mehr anschwoll. Der Strom von jammernden und winselnden Skeletten verschwand zwischen den Bäumen und endlich brach das Ganze jäh und überraschend ab. Die Gerippe waren davongeflogen und mit ihnen ihr Klagen und der hohe Geisterton. »Was war das?« fragte Grete. Ensel nahm die Hände vom Gesicht und sah nur Dunkelheit. »Ich weiß es nicht.« »Ich weiß es auch nicht«, sagte die Pflanze, »aber ich habe es schon oft erlebt. Ich glaube, da ist etwas im Wald, das Seelen saugt.« »Das Seelen saugt?« Diese Vorstellung jagte Ensel einen frostigen Schauer über sein kleines Herz. »Denkt nicht weiter daran, sonst macht ihr diese Nacht kein Auge mehr zu.« Daran hatten die beiden auch jegliches Interesse verloren. Für den Rest der Nacht brauchten sich Ensel und Grete keine Mühe mehr zu geben, nicht wieder einzuschlafen. Als es hell wurde, klopften sie den Tau von den Kleidern, gruben die Orchidee aus und machten sich auf den Weg. »Links«, kommandierte die Blume, »rechts, geradeaus, drunter durch, jetzt scharf rechts«, Ensel und Grete gehorchten. Bald fanden sie das erste tote Einhörnchen. Es lag steif und starr auf dem Waldboden, als sei es im Schlaf erfroren. Ein paar Schritte weiter lag eine tote Krähe auf dem Rücken, ein kleines Stück Fußmarsch weiter noch ein Einhörnchen. Dann fanden sie immer mehr tote Waldtiere, alle kleinerer Art. Vögel, Frösche, Schlangen, Backenhörnchen, aber auch Ameisen und Tausendfüßler lagen verendet auf den Tannennadeln. Sie versuchten, die toten Tiere nicht zu beachten und trotteten einfach vorwärts. Es roch wieder nach Erde und Fichtennadeln, nach Harz, nach echtem Wald. Bald machten Birken und Ulmen die Hälfte des Baumbestandes aus. Sie sahen wieder vertraute Moose und Gänseblümchen. Eine Eiche stand riesenhaft über ein paar eitergelbe, bizarre Gewächse gebeugt, als wolle sie sie verscheuchen. Es dauerte nicht mehr lange, da befanden sie sich in einem normalen Mischwald, so wie er in der Nähe ihrer Pension ausgesehen hatte. Das Einzige, was noch fehlte, waren Wege. »Da vorne ist eine Lichtung«, sagte Ensel. »Und ich wette, da ist wieder der umgestürzte Baum in der Mitte.« »Das ist mir egal. Hauptsache, der Boden bewegt sich nicht mehr. Wir gehen nach Hause.« Was sie gestern noch zur Verzweiflung getrieben hatte, ließ jetzt die Hoffnung in ihr keimen. »Da lang«, befahl die Orchidee, »zur Lichtung.« Ensel schleppte die Orchidee durch ein Baumspalier und sah sich um. In der Mitte der Lichtung lag kein Baumstamm. Dort stand ein Haus. Drittes Kapitel: Das Haus. An dieser Stelle werden sich die Leser in mehrere Fraktionen teilen. Die optimistischen Fernhachen zum Beispiel werden rufen: »Oh! Ein Haus. Der Inbegriff zamonischer Zivilisation. Das ist bestimmt ein Haus der Waldwacht, welches fürsorgliche Buntbären errichtet haben, für den Fall, dass sich Touristen im Wald verlaufen. Sicher ist es gut bestückt mit haltbaren Lebensmitteln wie verdorsten Ölsardinen, wachsversiegeltem Honig, eingesalzenem Stockfisch, Zwieback und Rosinenschokolade. Vermutlich gibt es dort warme Decken für die Nacht, Kerzen und Sturmlichter gegen die Dunkelheit, sowie Erbauungsliteratur für gepeinigtes Kindergemüt. Und sicher wird es regelmäßig von Brandwächtern kontrolliert, so dass diese Geschichte einen baldigen und glücklichen Ausgang erfährt. Hurra! Geschrien! Die Pessimisten aber werden rufen: »Seid ihr bescheuert? Seht euch mal die restlichen Seiten des Buches an. Sieht das nach einem baldigen Ende aus? Das ist das Haus der verdammten Hexe. Sie wird die armen Kinder auffressen und ihre Seelen aussaugen oder sowas. Lauft, Kinder, lauft, was ihr könnt!«
Die Schüler des Superpessimisten Humri Schicksal werden sagen, dieses Haus ist vielleicht leer. Das bestürzt uns, denn wenn die Kinder es betreten, wird niemand darin sein, der ihnen helfen kann. Ist es halb voll, dann bestürzt uns das umso mehr, denn es könnte sich um eines der zamonischen Halblebewesen oder Geistwesen bösartiger Veranlagung handeln, das darin lauert, etwa ein Nachtschattendämon oder eine Gruselmuhme, und die sind ja bekanntlich auf kleine Kinder nicht gut zu sprechen. Ist es aber voll, dann wünschen wir erst recht gute Nacht, denn dann kann es sich bei seinem Inhalt nach den Grundsätzen unserer Philosophie nur um das Schlimmste handeln, nämlich die Hexe. Lasst also alle Hoffnung sausen, Kinder, ihr seid so oder so verloren. Freunde der Rikscha-dämonischen Gruselliteratur werden entzückt in die Hände klatschen. Na, endlich! Ein Hexenhaus! Hexenhäuser sind die Garanten für eine Wendung ins Gänsehauterzeugende. Wir haben schon Hexenhausgeschichten gelesen, in denen Köpfe gestapelt wurden. Hexenhäuser sind nicht selten mit Gesichtern tapeziert oder aus Knochen erbaut, auf einem Fundament aus Leichen nur frisch hinein, Kinder! Das gibt ein Blutbad! Die nativtoffischen Kommunalpolitiker unter den Lesern werden ihre Lesebrillen hochschieben und fragen, ein Haus? An dieser Stelle des Waldes? Ist das Grundbuch amtlich dokumentiert? Unseres Wissens gibt es in diesem Teil des großen Waldes keine Baugenehmigungen, auch nicht für Buntbären. Ist das Fundament von einem behördlichen Architekten geprüft? Hat es die für Waldhäuser amtlich verordneten Laubwolfsicherungsfenster? Wenn nicht, Kinder, dann ist es wohl ein Hexenhaus und euch bleibt nur noch die Möglichkeit, im zamonischen Grundgesetz, welches ihr hoffentlich immer unter dem Arm tragt, nachzuschlagen. Und zwar unter Paragraph 445e. Da sind die Schutzbestimmungen verzeichnet, die zamonische Minderjährige bis zum 50. Lebensjahr gegenüber gemeingefährlichen Daseinsformen genießen. Liest sie der Hexe vor, denn selbstverständlich ist sie eine gemeingefährliche Daseinsform. Bleibt nur noch zu hoffen, dass sie die zamonische Gesetzgebung als Orientierungshilfe akzeptiert. Die ganz schlauen Leser, Leute vom Schlage des Professors Dr. Abdul Nachtigaller und Absolventen seiner Nachtschule etwa, werden sagen, wir sollten aus den vergangenen Ereignissen eine Lehre ziehen und die Sache rein empirisch betrachten. Die Erfahrung der letzten Tage lehrt uns, dass in diesem Wald nicht alles das ist, was es zu sein vorgibt. Vielleicht ist das gar kein Haus. Vielleicht ist es nicht einmal irgendetwas. Vermutlich ist es nur wieder eine von diesen Halluzinationen, angeregt durch in Sauerstoff lösliche Hexensekretausdünstungen. Nach unseren, teils statistischen, teils hypothetischen Berechnungen, befinden sich die armen Kleinen wieder dort, wo die Waldspinnenhexe einst begraben wurde, und bilden sich das Ganze nur ein. Unsere Empfehlung, Kinder, macht auf dem Absatz kehrt und marschiert wieder in den Wald. Und Laptantidel Latuda wird sagen, ach herrje, ein Hexenhaus. Jetzt zieht er wirklich auch noch das betagteste Kaninchen der zamonischen Literaturgeschichte aus seinem alten Hut. Warum lässt er nicht gleich sein ganzes Personal von einem Meteor erschlagen? Dann hätte die Qual wenigstens ein schnelles Ende. Ich aber sage, Gemach, vielleicht ist es nichts von alledem. Vielleicht ist dieses Haus weder leer noch voll. Vielleicht solltet ihr einfach weiter zuhören und den Augenblick genießen. »Das ist der Platz! Hier will ich leben! Hier will ich sterben!« rief die Orchidee aufgeregt. Die Lichtung war wirklich außergewöhnlich schön. Eine saftige grüne Wiese mit Gänseblümchen und Klatschmohn verziert, ein glasklarer Waldbach, der mitten hindurchfloss, ringsum prächtig gewachsene Eichen, ein paar Birken, keine schwarzen Pilze, kein verkohlter Baumstamm, stattdessen ein kleines, drolliges Haus mit einem Garten davor. »Grab mich ein! Grab mich ein!« »Nein«, zeterte die Pflanze, »da, neben dem Haus, im Halbschatten, wo der Bach fließt, bei den Gänseblümchen.« Ensel tat, wie es die Orchidee wünschte. Sie gingen langsam auf das Haus zu. Nichts rührte sich darin. Am Bach angekommen, fing Ensel an, mit den Händen das weiche Erdreich aufzuwühlen. Von hier aus kann ich meine Wurzeln direkt in den Bach wachsen lassen, schwärmte die Blume, als Grete die Erde um sie herum festklopfte. Hallo Leute, rief die Orchidee den Gänseblümchen zu, auf gute Nachbarschaft! Die Gänseblümchen regten sich nicht, was Grete für ein gutes Zeichen hielt. Die Geschwister bedankten sich nochmals für die erwiesene Hilfe, aber die Orchidee war schon zu beschäftigt damit, sich mit den Gräsern ihrer Umgebung bekannt zu machen. Ensel und Grete gingen prüfend um das Haus herum. Vor der Verandatreppe blieben sie stehen und betrachteten den kleinen Garten. Ensel, der Gemüse ansonsten konsequent verachtete, lief das Wasser im Mund zusammen. Blumenkohl, Tomaten, Rhabarber, Radieschen, Petersilie und Schnittlauch, Mohrrüben und Zwiebeln. »Das ist das Haus der Hexe«, sagte Grete plötzlich.
»Das ist mir egal, wessen Haus das ist«, maulte Ensel müde, ausgehungert und gereizt. Er war seit Tagen durch den Wald gewandert. Er hatte halluziniert, war einem Wesen mit 1000 Stimmen entkommen, hatte Pflanzen mit Tiergesichtern gesehen, brennende, tanzende, stöhnende Bäume. Er hatte mit Sternenstaunern gesprochen, er war durch das Weltall geflogen und zur Erde gestürzt. Er hatte keine Angst vor nichts und niemandem mehr, auch nicht vor einer Hexe. Er war hungrig wie ein Laubwolf. Wenn es eine Hexe gab, sollte sie sich in Acht nehmen, dass sie nicht von ihm gefressen wurde. Wer es auch ist, er oder sie ist nicht zu Hause. Möglicherweise ist es ein Stationshäuschen der Waldwächter. Wir wissen immer noch nicht, ob es überhaupt eine Hexe gibt.
Ich habe sie gesehen, du hast sie gehört.
Das ändert nichts daran, dass das hier nicht auch ein Waldwächterhäuschen sein könnte.
Woher willst du wissen, dass hier niemand daheim ist?
Weil keiner rauskommt.
So funktionieren Fallen nun mal. Drinnen sitzt einer, der so tut, als wäre er nicht da.
Ensel schwieg. Dann fiel ihm ein Plan ein.
»Ob es ein Hexenhaus ist, werden wir ja sehen. Weglaufen können wir immer noch. Wenn es ein Hexenhaus ist und die Hexe ist nicht zu Hause, finden wir vielleicht etwas zu essen. Oder wir plündern den Garten. Wir könnten ihr ein Schnippchen schlagen. Was soll daran verkehrt sein?«
Grete gingen die Argumente aus. Auch sie war so müde und hungrig, dass es ihre Angst überwog.
»Du zuerst«, sagte sie.
»Von mir aus«, gab Ensel zurück und betrat die Treppe.
»Ich würde mir das noch mal gut überlegen«, sagte da eine Stimme, die den beiden mittlerweile recht vertraut war.
Sie drehten sich um, hinter ihnen im Gras der Lichtung saß der Stollentroll und zupfte einem Gänseblümchen die Blütenblätter aus.
»Ich weiß, dass ihr auf meine Ratschläge keinen Wert mehr legt, aber beim letzten Mal wäre es euch besser bekommen, mir Glauben zu schenken.«
»Du weißt, was in dem Haus ist?« fragte Grete lauernd.
»Natürlich nicht. Nur ein Verrückter würde freiwillig in ein Haus gehen, das mitten in einem einsamen Wald steht. Es gibt Gruselgeschichten, die von so etwas handeln.«
»Was würdest du uns denn empfehlen? Du weißt doch sonst immer alles«, fragte Grete.
»Ich empfehle euch gar nichts mehr. Ich werde mich hüten, Empfehlungen auszusprechen. Die werden dann ja doch nur in den Wind geschlagen.«
Der Troll schob gekränkt die Unterlippe nach vorn und senkte seinen Blick auf das gerupfte Gänseblümchen.
»Ich stelle Alternativen zur Diskussion, das ist alles. Ist das nicht das, was man unter Freunden tut, wenn man helfen, aber niemand seinen Willen aufzwingen will? Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Ich übe noch.«
»Ist das das Haus der Hexe?« fragte Grete streng, um das Gerede des Trolls abzuwürgen.
»Ich weiß nichts von einer Hexe. Ich weiß nur von Gerüchten über eine Hexe. Ich weiß auch von Gerüchten über Hexen, die dazu geführt haben, dass unschuldige Damen, die gar keine Hexen waren, als solche verbrannt wurden. Ein dunkles Kapitel der zermonischen Geschichte.«
Jetzt hatte der Troll Grete aus dem Konzept gebracht.
»Willst du behaupten, wir bilden uns das alles nur ein? Die Schreie im Wald, die toten Tiere?«
»Im großen Wald haben sich noch ganz andere als ihr ganz andere Sachen eingebildet. Die Nacht hat viele Stimmen.«
Der Troll wedelte mit den Händen über seinem Kopf und verdrehte die Augen, um geistige Verwirrung zu versinnbildlichen.
»Es könnte das Haus einer Hexe sein, stimmt. Es könnte aber auch ein Waldwächterhäuschen sein. Es könnte auch das Haus eines Regenwurms sein, der es im Immobiliengeschäft zu etwas gebracht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich pflege nicht, in abgelegene Waldhäuschen einzudringen, in der Absicht, in anderer Leute Angelegenheiten herumzuschnüffeln oder Mundraub zu begehen. Der Stollentroll grinste.
Wir wollen nichts stehlen. Wir wollen uns nur etwas zu essen besorgen.
Sag ich ja, Mundraub. Kein großes Vergehen, aber immerhin ein Vergehen. Ich ziehe es vor, auf der Seite des Gesetzes zu stehen.
Ensel und Grete wichen von der Veranda zurück. Der Stollentroll hob die rechte Hand und schob die Unterlippe vor, wovon er glaubte, dass es ihm einen respektablen Eindruck verlieh.
»Ich mache euch einen Vorschlag zur Güte. Ich führe euch aus diesem ganzen Schlamassel heraus. Ich nehme euch bei der Hand und bringe euch zurück zu den Buntbären. Es ist nicht weit, ein halber Tagesmarsch vielleicht. Das ist mein Angebot.«
Grete musterte den Stollentroll scharf.
»Unter einer Bedingung.«
»Aha«, triumphierte Grete, »jetzt kommt's.«
»Die Bedingung lautet, ihr dürft auf keinen Fall das Haus betreten.«
»Wir dürfen nicht mal nachsehen, ob es ein Waldwächterhaus ist?«
»Das ist die Bedingung. Sie soll euch nur vor dem Schlimmsten bewahren.«
»Dann ist es ein Waldwächterhaus«, rief Grete.
»Aber du hast doch gerade noch gesagt, dass es das Haus der Hexe ist«, warf Ensel ein.
Grete winkte ab. »Dann habe ich mich eben geirrt. Wenn ein Stollentroll uns davon abhalten will, es zu betreten, kann es nichts Bösartiges sein. Eher das Gegenteil.«
»Aber letztes Mal hat er uns auch das Richtige empfohlen.«
»Das war ein Trick, um uns dazu zu bringen, das Falsche zu tun. Sieh dir mal die Orchidee an.«
Grete zeigte auf die frisch eingepflanzte Blume am Rande des Gartens. Sie schwafelte angeregt auf die umstehenden Gänseblümchen ein.
»Sieh nur, wie wohl sie sich fühlt«, sagte Grete. »Sie verfügt über natürliche Instinkte. Würde sie sich neben einem Hexenhaus niederlassen?«
»Sie hat es immerhin neben einem rehefressenden Grassee ausgehalten«, gab Ensel zu bedenken. »Wir wissen nicht mal, ob es eine böse oder eine gute Hexe ist.
Hast du die toten Tiere vergessen?«
»Vielleicht geht eine Seuche im Wald um. Außerdem, was soll das beweisen? Es ist kein Beweis dafür, dass sich in diesem Haus keine Hexe aufhält.«
»Da ist keine Hexe drin«,
Grete stampfte mit dem Fuß auf.
»Vielleicht doch«, widersprach Ensel.
»Tut sie nicht!
Tut sie doch!
Tut sie nicht!
Tut sie doch!
Tut sie nicht!«
meckerte der Stollentroll.
»Moment mal«, sagte Ensel. »Eben war ich noch dafür, das Haus zu betreten, und du warst dagegen. Der Troll hat uns ganz durcheinander gebracht.«
Ensel und Grete richteten ihre erbosten Blicke auf den grinsenden Gnom.
»Vorsicht«, schrie der Stollentroll in diesem Augenblick und zeigte mit weit aufgerissenen Augen auf etwas hinter ihnen. »Die Hexe hinter euch!«
Ensel und Grete fuhren herum. Auf der Veranda war niemand. Die Tür war verschlossen wie zuvor. Auch am Fenster war nichts zu sehen.
»Komisch«, sagte der Stollentroll, »aber ich hätte schwören können, dass die Hexe ihre lange Nase durch die Tür gesteckt hat.«
Ensel und Grete drehten sich wieder nach ihm um. Aber da war kein Stollentroll mehr. Die Lichtung war leer wie die Veranda.
»Ich glaube, wir verlieren langsam vor Hunger den Verstand«, sagte Ensel. »Ich gehe jetzt rein und sehe nach, ob etwas zu essen da ist.«
Er betrat die Holztreppe. Die Stufe knarrte so laut, dass Grete zusammenfuhr. Sie beobachtete aufmerksam den Waldsaum. Die Tür war nur angelehnt. Ensel stieß sie auf. Wohlgeölt und lautlos gab sie den Eingang frei. Ensel steckte den Kopf hinein und sah sich um.
»Meine Güte«, sagte er, »ist das richtig?«
Das war das einzige Wort, das ihm dazu einfiel. Das Haus war tatsächlich so eingerichtet, dass es Ensel vollkommen perfekt erschien. Sämtliche Möbel, Stühle, der Tisch, der Ofen und der Kamin, selbst die Töpfe und Kannen auf den Regalen schienen für Zwerge gefertigt zu sein. Oder besser, Für die Kinder von Zwergen. So als sei dieses Haus für Ensel und Grete maßgeschneidert worden. »Hier wohnen sehr kleine Zwerge«, sagte Ensel. »Gibt es zwergwüchsige Hexen?« Grete war Ensel nachgestiegen, inspizierte das Innere der Behausung und spürte dabei eine seltsame Empfindung. Sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben den Eindruck, sich in einem Raum zu befinden, der ihr gehörte. Auf dem Bauernhof ihrer Eltern war sie zu Hause, aber es war alles auf die größten Verhältnisse der Erwachsenen zugeschnitten. Möbel mussten erklettert werden. Beim Essen kam man gerade mit dem Kinn über die Tischkante. Keksdosen standen in unerreichbarer Höhe. Hier war das alles ganz anders. Grete fühlte sich ernst genommen. Ensel schien Ähnliches zu empfinden, denn er grinste zufrieden, als er an den Herd trat. Zu Hause hätte er einen Stuhl gebraucht, um zu sehen, was darauf stand. Es war ein kleiner Topf. »Sieh mal, Grete«, sagte er, »ich kann von oben in den Topf sehen, von selber. Keiner braucht mich hochzuheben.« Er lüftete den Deckel des Topfes.
»Knödel«, stöhnte er, »Knödel in sämiger Soße.«
Grete kam herbeigehüpft und spähte in den Topf. Darin lagen 4 Knödel in dicker, dunkler, samtiger Soße. Wasserdampf stieg auf und trug das Aroma der butterreichen Tunke in ihre Nasen. Sie duftete nach Thymian und Lebkuchen und schien noch warm zu sein. Ensel schmatzte. »Ich werde einen dieser Knödel essen«, sagte er mit Nachdruck. »Es ist mir wurscht, ob die eine Hexe gekocht hat oder ein Zwerg oder ein Waldwächter.« Seine Stimme nahm einen heroischen Klang an. »Ich werde diese Knödel essen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.« Grete war schon dabei, den Tisch zu decken.
»Es ist schon bemerkenswert, wie sich die Geschmacksnerven im Laufe eines Lebens verändern. Man glaubt ja gerne, sie würden sich mit zunehmendem Alter verfeinern, anspruchsvoller und sensibler werden. Ich halte das für eine Verklärung des Alterungsprozesses, ein Gerücht, das vermutlich von genusssüchtigen Greisen in die Welt gesetzt wurde, die Probleme mit dem Älterwerden haben. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Ich glaube, dass der Gaumen in der Kindheit am empfindsamsten, am sinnlichsten ist. Wie zartfühlend reagiert er auf Bitternis und Herbheit von Speisen, wie sehr ist er der Süße zugeneigt. Wie rigoros trennt er Bekömmliches vom Unbekömmlichen, wie radikal verdammt er gewisse Lebensmittel, um andere emporzuheben. Das nenne ich wahres Feinschmeckertum voller Leidenschaft und Ablehnung, brennende, blinde Liebe und lodernder, ungerechter Hass. Dazwischen gibt es nichts. So etwas bringt man im Alter nicht mehr fertig, da wägt man ab, da wird man milde und zahnlos, da akzeptiert man jedes labbrige Gemüse. Mit jedem Lebensjahr stumpft nicht nur die Zähne, sondern auch Zunge und Gaumen ab. Von alltäglichem Gebrauch und der Vielfalt der verschiedenen Mahlzeiten und Gewürze verschlissen. Man hält es für den Gipfel der feinschmeckerischen Raffinesse, in der Lage zu sein, eine lebende, atmende, nach faulender Qualle stinkende Auster zu verschlucken. Dabei ist es nur das traurige Ende einer Geschmacksnervenkarriere. Nur als Kind ist man in der Lage, eine einfache Mahlzeit wirklich zu würdigen, sie ins Endlose zu zelebrieren. Ah, die Soßen meiner Kindheit, dünner, aber aromatischer Schweinefleischsaft zum Bratreis, dicke, süß-saure Tunke zum Rinderbraten mit Rosinen, helle Sahnesoße mit Kapern darin zum pochierten Kalbfleischklops. Soßen offenbaren Kindern ihre intimsten Geheimnisse. Erwachsenen gegenüber verschließen sie sich. Es können dunkle Gewässer sein, auf deren Grund versunkene Städte ruhen, reißende Lavaströme, die sich ihren Weg durch Kartoffelberge bahnen. Für die Erwachsenen ist es ein Teller mit Nudeln und Tomatensoße. Für Kinder ist es der vielfach verschlungene magische Knoten in unverwundbar machendem Drachenblut, den nur geschicktestes Hantieren mit der Zaubergabel entwirren kann.